Ja, mit dem heutigen Tag stehen wir ja ziemlich am Anfang noch in dieser Zeit und dieser Jugendtage. Wir haben jetzt nun zwei Themen hinter uns. Wir haben schon einiges in Betracht gezogen, auch jetzt in dieser Stunde, die wir vorher hatten, den Weg zum Heil, wie wir zum vollkommenen Heil kommen über Erlösung, über Heiligung. Und wir wollen nun auch mit den Themen weiterkommen, weitermachen. Und da wir so relativ am Anfang dieser Tage hier stehen, fragt sich jeder in dieser, oder steht jeder in dieser Erwartung und hat jeder von uns gewisse Vorstellungen in sich. Von diesen Tagen, was folgt nun noch? Was trifft mich persönlich am meisten? Was ist das Wort, was wir weiterhin hören werden? Und so wollen wir uns auch weiter mit den Themen dieser Jugendtage beschäftigen. Und unser aller Wunsch ist es doch, wenn wir hierher gekommen sind, und unser Verlangen, dass diese Jugendbibeltage, an die wir besucht haben, und diese Zeit, die wir hier miteinander verbringen, uns, an jeden von uns, in seinem persönlichen Leben mit Gott festigt, stärkt, ermutigt, kräftigt, und damit wir als standhafte Christen vorwärts kommen können. Im Alltag des Lebens befinden wir uns alle in so einem ständigen Kampf des Lebens. Und zwar in einem geistlichen Kampf. Und der Widersacher unserer Seele ist der Satan. Und wir lesen in der Schrift, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den finsteren Mächten, die gegen die Seele des Menschen ankämpfen. Ein Liederdichter, der dieses erkannt hat, der sagte es so geschickt in einem Liedchen aus und sagte, am Lebensweg gar lauert mancher Feind, der täglich uns zu Schaden droht. Täglich stehen wir in der Gefahr, an unserem geistlichen Leben Schaden zu nehmen. Aber das ist nicht eine Entmutigung. Auch wenn wir in unserem Glaubensleben schwach sind und unser Glaube klein ist, haben wir doch einen großen Gott, der uns in unserem kleinen Glauben stärken kann. Und ich wünsche uns allen auch für diese Tage wirklich diesen Segen in diesem Lebenskampf. Das Ziel des Satans ist, unserer Seele Schaden zuzuwenden und uns von Gott zu entfernen, weiter wegzubringen. Sein Ziel ist es, uns vollkommen auszurauben, uns alle geistliche Werte zu entziehen und uns vollkommen zu ruinieren. Wisst ihr, wie dieses schöne Beispiel von diesem einem Mann, der auf dem Weg nach Jerusalem ausgeraubt worden ist, geschlagen und halbtot liegen gelassen worden ist. So arbeitet auch der Feind an unseren Seelen. Er möchte uns die Werte, die Gott uns in unser Herz geschenkt, hineingeversetzt hat, möchte er uns diese rauben. Und dann, als ein ausgeraubtes, halbtotes Wrack, einfach unserem Untergang zulassen, sodass wir ganz und gar untergehen. Das ist das, was er anstrebt. Doch dazu dienen diese Tage, diese Stunden, dazu dient das Wort Gottes, dass wir erkennen, verstehen und wahrnehmen, wo wir als junge Menschen etwas zu tun haben, wo nicht. Wie wir zu kämpfen haben, was wir zu tun haben im Kampf des Lebens, wo wir eben anzugreifen haben und wo wir uns einfach nur zu verteidigen haben. Das will uns Gottes Wort belehren. Wisst ihr, wenn wir uns so ein Krieg früherer Zeiten vorstellen, dann können wir uns vielleicht so einen Gedanken zwei Heeresmächte vorstellen, die gegenüber aufgestellt sind. Und da der eine nicht weiß, wie der andere zu kämpfen versuchen wird, stellt jeder seine eigene Strategie in den Vordergrund. Vielleicht als erstes die Angreifer, dann die Verteidiger, dann die Bogenschützen oder sonst irgendwie. Und wisst ihr, oft war es so, dass wenn eine Armee angreift, sie vollkommen in die Falle des anderen reinläuft. Weil der Feind, die Gegenmacht, eine geschickte Vorgehensweise sich erdacht haben. Und sie verlieren einen Haufen an tapferen Kämpfern, weil sie die Taktik des Gegners nicht so richtig erkennen konnten. Und jemand, der diesen Vorgang beschrieb, der schrieb so ein wunderbares Zitat auf. Das möchte ich euch vorlesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es euch aufschreiben. Mir wurde es persönlich so wirklich zum großen Segen, als ich das gelesen habe. Und da hieß es: Durch Gottesdienste werden wir ausgebildet, wie wir im Kampf gegen die feindliche Heere entschieden, tapfer und geschickt vorzugehen haben. Ich wiederhole es nochmal. Durch Gottesdienste werden wir ausgebildet, wie wir im Kampf gegen die feindliche Heere entschieden, tapfer und geschickt vorzugehen haben. Im natürlichen Kampf ist es so, dass der Gegner nicht weiß, was der Angreifer vorhat. Wir aber wissen es und Gottes Wort offenbart es uns. Im natürlichen Kampf ist es so, dass der Gegner nicht weiß, was der Angreifer vorhat. Wir aber wissen es, denn Gottes Wort offenbart es uns. Und zwar in 2. Korinther 2, Vers 11. Und dort heißt es: Auf dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist nicht ungewiss, was er im Sinne hat. Gottes Wort offenbart uns, was der Satan gegen uns im Sinne hat. Und darum können wir nicht ins Ungewisse hineinkämpfen, sondern wir wissen, gegen wen und wie wir zu kämpfen haben. Denn Gottes Wort öffnet es uns, es zeigt es uns. So, als ich über den Gedanken, also über dieses Thema zu Hause nachdachte, lenkte Gott meine Gedanken so plötzlich auf eine Eigenschaft des Menschen. Die möchte ich zum Anfang, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, so ein wenig in Betracht ziehen. Als ich das Kämpfen, das Angreifen, die Verteidigung so betrachtete, kam mir dieses Wörtchen in den Sinn: Beständigkeit. Wisst ihr, was eigentlich Beständigkeit bedeutet? Wie würdet ihr das Wort Beständigkeit interpretieren? Anhaltend, richtig, vollkommen richtig. Ausharrend. Dauerhaft im Einsatz. Noch? Standhaft. Vollkommen richtig. Weiter gibt es bei gewissen Sachen die Haltbarkeit und die Stabilität an. Bei zum Beispiel Lebensmitteln oder Kosmetiksachen gibt es die Haltbarkeitsdauer, also Dauer an. Es zeigt uns eine gewisse Regelmäßigkeit. Und im geistlichen Sinn oder fürs Geistliche bedeutet es seelische, dauerhafte Stabilität. Und wisst ihr, solche Kämpfer wünscht sich der Herr. Die dauerhaft in ihrem seelischen Kampf stabil stehen. Jetzt stellt euch diese Armeen vor, und die Soldaten würden den Kampf ansehen, das Kampffeld, und sie werden absagen. Sie werden ihre Sachen packen und nach hinten gehen. Da haben sie verloren. Deswegen braucht der Herr Menschen, die dauerhaft stabil für ihn im Einsatz sind. Und dazu sollen auch diese Tage hier dienen, dass wir in unserem geistlichen Leben stabil werden. Schon immer wollte es, dass die Kämpfer, die für ihn kämpfen und leben, stabile und beständige Menschen sind. Aber schon mit den Menschen des Alten Testaments hatte er dauerhaft Probleme. Sie hielten zu ihm, wenn ein König sie im göttlichen Maß anführte, aber sie kehrten sich sofort von ihm weg, wenn jemand da war, der Gott nicht diente. Sie hatten keine Beständigkeit in ihrem Gott dienen. Sie vermochten es nicht, in einem dauerhaften, stabilen geistlichen Zustand Gott zugewandt zu sein. Nun haben die Kinder Gottes des Neuen Testaments viel größere Gnade als die des Alten Testaments. Denn wir werden erlöst durch das Blut Jesu. Und dieses Blut Jesu, das vermittelt uns, oder diese Erlösung, die vermittelt uns diese geistliche Kraft, stabil zu werden. Und Gottes Wort ermahnt uns dazu in Hebräer Kapitel 13. Vers 9. Hebräer 13, Vers 9. Lasset euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Es ist ein köstliches Ding. Eine andere Übersetzung sagt, denn es ist gut und heilsam, dass das Herz durch Gnade tief gefestigt wird. Es ist der Wunsch Gottes, dass wir gefestigt werden in ihm. Und darum brauchen wir in unserem Leben jemanden, der uns zur Seite steht. Dass, wenn wir uns in den Kampf des Lebens begeben, wir uns immer auf jemanden verlassen können, der gestern, heute und in alle Ewigkeit der gleiche ist. Und wer ist das? Wer ist dieser, der gestern, heute und in alle Ewigkeit der gleiche ist? Jesus Christus. Das sagt ja uns die Schrift. Jesus Christus gestern, heute und der gleichen Ewigkeit. Und den brauchen wir in unserem Leben, wenn wir ein stabiles, fortwährendes, stabiles geistliches Leben führen wollen. Wir wollen uns heute mit einer gewissen Person der Bibel beschäftigen, die eigentlich eine gewisse Wichtigkeit für uns alle spielt. Aber vielleicht würde ich eine Frage uns erstmal stellen. Welche Person würdet ihr vorziehen, die man gern betrachten würde? Oder anders gefragt, welche Person der Bibel ist für euch die wichtigste? Also, für jemand ist es Jesus. Noch andere Meinungen? Was ist für euch die wichtigste Person der Bibel? Okay, wir schränken es ein. Was ist für uns die wichtigste Person des Neuen Testaments? Bitte?
Jesus.
Ja, richtig. Jesus ist die eigentliche wesentlichste Person der Bibel. Und mit dieser Person wollen wir uns heute beschäftigen. Das Thema, das wir heute betrachten, heißt Jesus Christus. Wer ist er? Habt ihr euch schon mal intensiv Gedanken darüber gemacht, wer Jesus Christus in euren Vorstellungen ist? Verschiedene Menschen haben sehr verschiedene Meinungen über Jesus und sehr verschiedene Vorstellungen, wer für sie Jesus eigentlich bedeutet oder ist. Selbst Menschen anderer Religionen, wie zum Beispiel die Moslems, die erkennen Jesus als Person an, als einen gewissen Prophet. Und in diesem Sinn widmen sie auch ihm die gebührende Ehre. Nur, sie geben ihm nicht die Stellung des Sohnes Gottes, wie wir es eben vorher in der Stunde gesehen haben. Aber sie haben auch eine gewisse Vorstellung von Jesus. Andere Religionen, die akzeptieren gar nicht Jesus. Die halten gar nichts davon. Und Jesus sagt es einmal selber, es kommt der Fürst dieser Welt und der hat gar nichts an mir. So ist das, was Jesus sagte, vollkommen in Erfüllung geraten. Selbst sogenannte Christen unserer Zeit oder Christen verschiedener Bekenntnisse, Konfessionen haben sehr verschiedene Meinungen über Jesus. Aber auch die Menschen, die Gott überhaupt nicht dienen, die keine Christen sind, keine gläubige Menschen oder vielleicht auch gar keine Religion zugehören, die haben auch eine gewisse Vorstellung. Und wisst ihr, sehr oft ist es so, dass in unserer Zeit gerade über Jesus sehr viel gespottet wird. Sehr oft Jesus ausgelacht wird oder sehr oft in spöttische Gespräche mit hineingezogen wird. Und das ist, weil die Menschen keine richtige Vorstellung von Jesus haben. Aber man müsste doch sagen, dass Kinder Gottes, dass Menschen, die Gott dienen, wir, junge Menschen, die auch Gott dienen wollen, wir müssten doch eine gewisse biblische Vorstellung von Jesus haben. Wir müssen doch anhand der Bibel wissen und feststellen können und sagen können, der und der, das und das ist Jesus. Und da wir in diesen Stunden noch ziemlich am Anfang unserer Jugendbibeltage stehen, wollen wir uns heute mit diesem Gedanken beschäftigen, wer Jesus eigentlich ist. Wir wollen betrachten, wer er überhaupt für die Menschen dieser Welt ist. Und dann wollen wir betrachten, wer er oder wie kann man rausfinden, wo kann man erkennen, wie man Jesus kennenlernt. Das ist der erste Punkt. Und dann wollen wir betrachten, wer Jesus im Lichte der Bibel ist, wie ihm die Bibel uns zeigt. Und dann wollen wir betrachten, wer Jesus für uns ist. Wer Jesus in unserem Leben für mich persönlich ist. Nun vielleicht zum ersten Punkt unserer Betrachtung. Wie können wir rausfinden, wie können wir erkennen, wo ist die Quelle, die uns zeigt, wer Jesus ist? Also wie können wir herausfinden, wer Jesus ist? Was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt jemandem Jesus zeigen werden müsst, oder wenn ihr jemandem Jesus zeigen müsstet, wonach würdet ihr greifen? Bitte? Die Natur. Gut, okay. Lassen wir so stehen. Bitte? Das Neue Testament. Bitte? Auch das Alte Testament. Gut. Wonach noch? Okay, also Bibelzitate oder Zitate Neues Testaments, gut. Aber gibt es da noch etwas, wonach ihr greifen würde?
Lebensbeispielen.
Nach Lebensbeispielen, sehr gut. Wonach noch? Richtig, nach der persönlichen Erfahrung. Wisst ihr, am besten könnte ich jemanden erklären, wer für mich eine Person ist, wenn ich sie erfahren habe. Wisst ihr, ich habe eine Frau und ich könnte sie beschreiben und sagen, wie sie ist. Warum? Weil ich ihr Mann bin. Ich habe erfahren, wer sie ist für mich. Und so könnte ich jemanden Jesus beschreiben, am besten aus eigener Erfahrung und auf Grundlage der Heiligen Schrift. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen angemessen. Und so ist es, dass im Wort Gottes uns Jesus als Person in allen Eigenschaften und in seinem ganzen Wesen vorgestellt und gezeigt wird. Punkt 1. Also im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift oder aus der Heiligen Schrift heraus können wir Jesus vollkommen erkennen, wenn wir ihn kennenlernen wollen. Für uns persönlich. Wenn wir noch keine Erfahrung gemacht haben mit ihm und ihn nicht kennen, dann können wir zur Bibel, zum Wort Gottes greifen und aus dem Wort Gottes heraus können wir für uns erkennen, wer Jesus ist. Das ist die einzigste, tiefste und wahrste Quelle, die uns einen vollkommenen Aufschluss gibt über Jesus. Gottes Wort. So wie wir es in einer Schule lernen, wenn uns gewisse Personen vor Augen gestellt werden, zum Beispiel gewisse Menschen, die irgendwas erdacht haben, irgendwas in die Welt hineingebracht haben, irgendwelche Theorien aufgestellt haben. Wir gehen den Lebenslauf dieser Personen in der Schule durch. Wir lesen, wir studieren, wir beschäftigen uns mit dem Leben dieses Menschen. Aus welchem Grund? Und damit wir den Zusammenhang zwischen seinem Leben und zwischen der Theorie, die er erstellt hat, wahrnehmen und vollkommen verstehen können. Denn sein Leben gibt uns einen gewissen Hintergrund, das zu verstehen, was er eigentlich als Theorie aufgestellt hat. So, oder auf der anderen Seite lernen wir in der Schule oft Persönlichkeiten, die irgendwas in der Welt wirklich angestellt haben oder große Dinge vollbracht haben, wie Kriege gewonnen, Nationen besiegt oder so. Und wir lernen diese Personen, wir lernen auch ihr Leben. Wir lernen ihren Lebenslauf, damit wir diese Persönlichkeiten kennenlernen und uns gewisse Vorstellungen davon machen können. Aber die Grundlage ist notwendig, um die Zusammenhänge festzustellen und zu erkennen, was uns eigentlich das Gelernte sagen will. Und so ist es auch für uns persönlich sehr, sehr wichtig und notwendig, dass wenn wir ein Leben mit Jesus führen wollen, und dass wir ganz und gar grundsätzlich wissen, verstehen und erkennen, wer Jesus ist. Und das können wir lernen in der Schule Gottes. In der Schule Gottes werden uns die Werte gezeigt, wird uns die Theorie und die Praxis vor Augen gestellt, die uns Gottes Wort über Jesus zeigt. Und Gottes Wort sagt uns auch gleichzeitig, dass heilige Männer Gottes, vom Geist Gottes getrieben, das schrieben, was Gott ihnen eingegeben hat. Und wir haben 4 Evangelium, an die zum Teil die gleiche Taten und Handlungen Jesu bestätigen oder sich ergänzen oder Einzelheiten von dem Leben des Herrn uns vor Augen stellen. Und mit Sicherheit ist es so gewesen, dass der Heilige Geist es für richtig und für notwendig gesehen hat, jedem in dieser vier Evangelisten auch die richtigen Worte und das Richtige einzugeben, was er zu schreiben hat. Es ist ein vollkommenes Werk, wo Gott uns in der Form der Bibel zur Verfügung stellt, damit wir wissen und vollkommen erkennen können, wer Jesus ist. Also ist es für einen Menschen, der mit Jesus nicht bekannt ist, notwendig und wichtig, die Heilige Schrift zur Grundlage zu nehmen, um zu erkennen, wer Jesus ist. Wenn wir aber weitergeben wollen, den Menschen, die uns umgeben, die vielleicht irgendwo in der Arbeit, in der Schule auf uns treffen und wir von Jesus erzählen wollen, wir denen beibringen, zeigen wollen, wer ist Jesus, und dann haben wir auch das gleiche Mittel, das Wort Gottes. Und auf Grundlage dessen dürfen wir den Menschen Jesus vor die Augen stellen. Aber wir dürfen, wie wir schon gesagt haben, auch auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Wisst ihr, wenn ich eine Erfahrung mit Jesus gemacht habe und die wesentlichste, größte und wichtigste Erfahrung in meinem Leben mit Jesus ist die Begegnung mit ihm, ist die eigentliche Bekehrung, die Wiedergeburt. Und da ist mir persönlich Jesus begegnet. Und dieses darf ich zur Grundlage nehmen und dem anderen weitersagen, wer Jesus ist. Ferner erwartet eigentlich die Welt, die uns als Christen kennt, von uns, dass wir ihnen Jesus vorleben sollen. Unser Leben darf und soll Jesus ihnen zeigen. Also Menschen, die uns betrachten, sollen in uns Jesus sehen. Wie wir das schon heute in der Morgenandacht gelesen haben, schlagen wir mal Matthäus Kapitel 5, Vers 16 auf. Matthäus Kapitel 5, Vers 16. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagte im übertragenen Sinn, also lebt so, dass die Menschen, die eure Werke ansehen, erkennen, wer Gott ist. Und somit ist das klar, dass Menschen, die kennen und wissen, dass wir Christen sind, erwarten, dass sie in unserem Leben Christus sehen. Und darum sollten wir Menschen, wir junge Menschen, auch unseren Mitmenschen Christus vorleben, damit die Menschen, die uns umgeben, erkennen können, wer Jesus Christus ist. Und selbst schon, das Ganze beginnt ja schon bei den Kindern. Wir lernen sie, dieses wunderbare Liedchen zu singen. Wissen sollte jeder Mann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. Es ist wesentlich und wichtig für uns, wie ich schon sagte, für unser geistliches Leben zu wissen, wer Jesus ist. Wer Jesus für uns persönlich ist. Nun kommen wir zum zweiten Gedanken. Und dieser ist überschrieben und heißt Jesus Christus. Wer ist er? Ich lese uns eine Schriftstelle dazu aus Lukas Kapitel 9. Wir lesen die vom 18. Vers weiter bis zum 26. Lukas Kapitel 9, Vers 18 abwärts. Und es begab sich, da er allein war und betete und seine Jünger zu ihm traten, fragte er sie und sprach: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer, etliche aber, du seist Elia, etliche aber, es sei ein alter Prophet, einer auferstanden. Er aber sprach zu ihnen: Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach: Du bist der Christus Gottes. Und er bedrohte sie und gebot, dass sie das niemand sagten, und sprach: Des Menschensohn muss noch viel leiden und verworfen werden und von den Ältesten und Hohepriester und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewöhne und verlöre sich selbst oder beschädigte sich selbst? Wisst ihr, auch Jesus interessierte zu seiner Zeit diese eine Frage, wer Jesus ist. Wer er ist. Und er versammelte seine Jünger um sich und stellt ihnen die Frage: Nun, was sagen die Menschen, wer ich sei? Und da sagen die Jünger: Ja, die einen meinen, du seist Johannes der Täufer, der auferstanden ist. Und die anderen meinen, du seist Elia. Und noch andere meinen, du seist ein Prophet oder einer der alten Propheten. Und so schieden sich die Meinungen über Jesus schon zu damaliger Zeit. Menschen sahen vielleicht Jesus, sie sahen seine Werke, sie sahen seine Taten, die hörten ihre Predigten. Und sie hatten verschiedene Meinungen über Jesus. Jesus war es wichtig zu wissen: Aber ihr, für wem haltet ihr mich? Und diese Frage stellt er zu den Menschen, von denen er erwartet hat, dass sie ihn kennen. Wisst ihr, blitzschnell antwortet Petrus da und sagt: Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und das war das, was den Kern getroffen hat. Für Petrus war klar, ganz und gar klar, wer Jesus ist. Er wusste, wer er ist. Er brauchte auch nicht nachsinnen oder überlegen, stimmt das, was ich hier sage oder nicht, sondern für ihn war es klar: Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und in diesem Zusammenhang ergreift Jesus das Wort und sagt dann den Jüngern über seine Kreuzigung, über seinen Tod, und dass er noch viel leiden und sterben muss. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus ihnen weiter: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er zeigt den Menschen: Auch wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt, aber seiner Seele nicht helfen kann, bringt es ihm nichts. Jesus wollte ihnen zeigen, den Wert und die Wichtigkeit, wie wichtig es für uns Menschen ist, Jesus persönlich zu kennen. Ihm als den Einzigen in unserem Leben zu besitzen. Das war ihm hier als großes Anliegen auf dem Herzen. Nun, wer ist denn Jesus? Lasst uns vielleicht so ein wenig auf Jesus unsere Gedanken lenken. Wer er war, was er ist Und wir beginnen vielleicht mit seiner Geburt. Der Name Jesus stammt aus dem Hebräischen und heißt, oder aus dem hebräischen Namen Joshua und bedeutet, der Herr ist Heil oder der Herr ist Rettung. Dieser Name wurde interessanterweise von Gott bestimmt. Und nach Gottes Wort seinem einzigen Sohn gegeben. Dazu schlagen wir Matthäus Kapitel 1, Vers 21 auf. Die erste Hälfte des Verses, also Matthäus 1, Vers 21. Gott selbst bestimmt den Namen, den das Kind bekommen soll. Und hier heißt es, und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Der Name war von Gott bestimmt. Und in dem Namen liegt Rettung und Heil für die Menschen. Christus, Jesus wird ja auch Jesus Christus genannt, ist der eigentliche Titel oder die Amtsbezeichnung Jesu und bedeutet, aus dem Hebräischen herausgeholt, Messias oder der Gesalbte Gottes. Bemerkenswert ist, dass Gottes Wort sagt uns Menschen, dass es nur einzig und allein in diesem Namen für jeden Menschen auf dieser Welt Rettung gibt. Einzig und allein in diesem Namen für alle Menschen dieser Welt. Lasst uns dazu Apostelgeschichte Kapitel 4 aufschlagen, Vers 12. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Wie wunderbar. Gott bestimmt seinen Sohn, er gibt ihm einen Namen und einzig und allein in diesem Namen gibt es Heil und Erlösung für alle Menschen dieser Welt. Nun tritt Jesus Christus als Kind in diese Welt. Er wird geboren von einer Jungfrau Maria in einem Stall zu Bethlehem zur Zeit des Königs Herodes. Und in der Zeit, als das Römische Reich die Weltmacht in seinem Höhepunkt beherrscht, über Millionen von Menschen, über Millionen verschiedenen Menschen, verschiedenen Nationen und über viele Länder herrscht. In diesem Zeitpunkt wird Jesus in diese Welt hineingeboren. In seiner Menschwerdung liegt ein gewisses göttliches Geheimnis, das wir Menschen nie vollständig ergründen können mit unserem menschlichen, natürlichen Verstand. Schon allein in seiner Geburt, wie Jesus geboren worden ist, wie das Ganze geschehen ist, ist vielleicht wissenschaftlich gar nicht nachvollziehbar. Aber Gott brachte es zustande. Gott in der Person Jesu ging in die Wesensbeschaffenheit eines Menschen, wobei er doch gleichzeitig Göttlichkeit besitzt. Er war als Mensch auf diese Welt gekommen und doch gleichzeitig war er Gott. Er konnte als Mensch essen und trinken wie wir, aber gleichzeitig konnte er in einen Menschen hereinschauen und er merkte, sah und verstand seine Gedanken, wie er dachte, was er meinte, womit er sich beschäftigte und wer er eigentlich war. Jesus war Mensch und Gott gleichzeitig. Somit ist Jesus eine Person der Gottheit oder der Dreieinigkeit Gottes. Und die Heilige Schrift sagt, dass er von Anfang an da war bei Gott. Und er ist eigentlich das schöpferische Wort, durch das alle Dinge zustande kamen. Und das können wir in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1 nachlesen. Johannes 1, Vers 1. Und wir lesen hier, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dieses Wort Gottes ist Jesus, durch das alles geschaffen und gemacht worden ist. Zum Anfang seiner Wirksamkeit wurde Jesus im Jordan von Johannes getauft. Und als er aus dem Wasser ausstieg, bestätigte eine Stimme Gottes seine Gottheit durch die Worte: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das können wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 17 nachlesen. Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Ferner erfüllte Jesus seine Mission als geweissagter Messias, geweissagt von den Propheten und Sehern des Alten Testaments, zu der er eigentlich berufen war, und begann sein Werk mit dem Predigen. Und mit diesen Worten: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Statt sich selbst als Messias zu bezeichnen, wirkte und handelte Jesus so, dass die Menschen, die ihm anschauten, mussten selbst erkennen und bezeugen: Das ist Jesus und das ist der erwartete Messias. Also sein Leben war ein lebendiges Zeugnis für Gott. Der Auftrag, mit dem Jesus in diese Welt gekommen war, war, dass er Mittler und Erlöser der verlorengehenden Menschheit, die durch Sünde untergeht, zu werden sollte. Also sein Auftrag war eigentlich der Mittler zwischen Gott und Mensch zu werden. Er war da, um den Mensch, der durch Sünde den Kontakt und die Verbindung zu Gott verloren hat, wiederherzustellen. Er trat in den Riss und wurde zum Mittler zwischen Menschen und Gott. Ferner können wir sagen von Jesus, dass er ein Prediger war, ein Prediger der versöhnenden Botschaft Gottes. Er predigte wie einer, der Macht hat, und seine Botschaft war deutlich, klar, vielaussagend, einladend und auch strafend. Wir können vielleicht, oder wir wissen, nachdem Jesus die Bergpredigt gehalten hat, und das ist eigentlich die strengste oder größte, tiefgehendste Predigt, die wir aus der Bibel herauslesen können, die Jesus selbst dem Volk gesagt hat. Und da verwunderten sich die Menschen, und hier heißt das am Schluss der Bergpredigt, in Matthäus Kapitel 7, Vers 28. Matthäus 7, Vers 28. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über, über seine Lehre, denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Wisst ihr, seine Predigten klangen wirklich. Sie hatten Macht und Gewalt und er sagte das, was er war und was er lebte. Und darum hatten sie Leben in sich. Jesus war ferner ein Freund der in Sünde verloren gehenden Menschen. Er nahm sich deren Menschen an, die keine Hoffnung in ihrem Leben sahen, die untergingen. Er kehrte ein bei einem Zachäus. Er heilte besessene Menschen, die von der Bevölkerung abgeschrieben waren. Er heilte kranke Menschen. Er ging auf die Bedürfnisse einzelner Menschen, die vom Volk sozusagen als unnötig betrachtet worden sind. Auf die ging er ein. Und mit denen verkehrte er. Und Gottes Wort lehrt es uns oft, dass er da sich befand, wo Menschen in Not waren. Wir lesen, und er ging durch die Straßen und man trug allerlei Kranke auf die Straße, dass, wenn er vorbeigeht, dass er sie sieht und heilen kann. Das war Jesus. Er war gleichzeitig, wie wir jetzt gerade gesehen haben, ein Freund der Sünder. Aber er war auch der Retter der verderbenden Menschen. Er war ein Arzt für die Kranken, für die Menschen, die keinen Rat mehr wussten, die von niemand mehr geheilt werden konnten. Wir wissen diese Begebenheit von dieser Frau mit dem Blutkrank, dass sie, wie es heißt in der Schrift, sie wendete alle ihre Habe und Gut für die ärztliche Versorgung auf und hatte nun nichts. Und sie hatte nur noch eine Hoffnung. Sie kam im Glauben zu Jesus und dachte sich, wenn ich nur ihn berühre, dann werde ich gesund. Und als sie das im Glauben tat, wurde sie sofort gesund. Und Jesus wandte sich zu ihr dann und sagte, dein Glaube hat dir geholfen. So war Jesus ein Arzt für die Kranken. Er war eine Hoffnung für die Hoffnungslosen. Für Menschen, die zum Beispiel außerhalb der Stadt leben mussten, die Begebenheit mit denen 10 Aussätzigen, die nicht zur Bevölkerung herein dürften, die vielleicht hoffnungslos auf ihren eigentlichen Tod warteten. Jesus gab ihnen Heil und er brachte sie ins normale Leben wieder zurück. Aber auf der anderen Seite war Jesus jemand, der auch die Hochmütigen und Eingebildeten strafte. Menschen, die sich anmaßten, etwas zu sein. Wir können auch oder kennen auch die Religionslehrer, die sich vormaßten oder anmaßten, etwas zu sein. Und wir wissen, wie stark er sie strafte und zu ihnen sagte, ihr Otterngezüchte. Wer hat euch gesagt, dass ihr der höllischen Verdammnis entrinnen könnt? Jesus war auch derjenige, der für die Reinheit, für die Heiligkeit einstand. Er ging in seinen Tempel oder in den Tempel und sah dort die Verkäufer und Menschen, die den Tempel, das Heiligtum Gottes mit ihren Dingen, die sie verkauften, verunreinigte. Und er setzte sich für die Reinheit seines Hauses ein. Jesus war auch jemand, der für die Kranken und Menschen ohne jeglicher Hoffnung da war. Und er sagte einmal, ich bin gekommen, die zu mir zu retten, die krank in ihrer Seele sind. Nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Die wollte er zu sich ziehen und zu sich bringen. Jesus war jemand, der die Last, die erdrückende Last der Sünde den Menschen wegnehmen konnte. Und er sagte in seinem Wort, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und wisst ihr, diese Aussage, die gilt bis heute für uns alle. Jesus ist gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und jeder Mensch, der heute hoffnungslos, verloren, krank, heilsuchend, beladen, mühselig ist, der darf zu diesem Jesus, den wir betrachten, eilen. Jesus nahm sich der Anliegen aller Menschen an. Und niemand wies er ab und sagte, dir helfe ich nicht. Auch wie immer die Lage dieser Menschen sein vermochte. Wir lesen von Jesus, dass er 12 Apostel zum Dienst des Evangeliums auswählte und sie auch aussandte, Gottes Wort zu predigen und Kranke zu heilen. Jesus wirkte und setzte sich für seinen Missionsauftrag voll und ganz in seinem ganzen Leben ein. Letztendlich wurde Jesus von einem seiner engsten Verbündeten, von einem seiner 12 Apostel verraten und zum Tode verurteilt. Er erduldete geduldig und widerstandslos jeden Spott, jede Verachtung, alles, was auf ihn zukam, alle Schläge und letztendlich auch den bitteren Tod. Er verstarb dann auch durch Verurteilung des Pilatus und aus Neid von den jüdischen Religionsführern den bittersten, leidvollsten Tod, den Tod am Kreuz. Er wurde mit Nägeln ans Kreuz geschlagen. Er war ausgepeitscht, gegeißelt, aufgerissene Wunden zeichneten seinen Leib aus. Und nun wurde er aufs Kreuz gelegt und Nägel durchbohrten seine Füße und Hände. Er wurde aufrecht gestellt und hing als Gottes Sohn auf dem Kreuz. Der Kreuzestod ist einer der schrecklichsten Tode, an die es zu sterben gilt. Qualvoll müht sich der Mensch am Kreuze, stundenlang, gar vielleicht Tage, je nachdem abhängig von der Natur und von der Kraft eines Menschen, ab bis er dort entweder durch die Atemnot stirbt oder verblutet oder durch Hunger stirbt oder so weiter oder durch Schmerzen. Wisst ihr, wenn ein Mensch am Kreuze hängt, ist es für ihn ganz schwierig zu atmen, seine Lungen durchzuatmen. Und wenn er sich dann aufzieht auf den Händen, bereitet es unheimliche Schmerzen. Er versucht durchzuatmen, tief Luft zu holen. Und wenn er wieder absagt, dann wird seine Lunge verstopft, verdrängt. Und der Mensch stirbt oder quält sich mühvoll in Atemnot, dort am Kreuz. Sengende Hitze kommt noch dazu, die aufgerissene Wunden am Leib des Heilandes verursachen unheimliche Schmerzen. Jede Bewegung tut weh. Und so stirbt Jesus Christus den leidvollen Tod am Kreuze. Doch wir wissen, dass am dritten Tag nach seiner Kreuzigung Jesus auf eine wunderbare Art und Weise auferweckt wird. Er erscheint seinen Jüngern und zeigt ihnen, dass er der Mensch ist, er ein Mensch ist. Er gibt ihnen die letzten Anweisungen, die er seinen engsten Mithelfern, Mitarbeitern noch zu geben hat. Letztendlich versammelt er, Jesus, seine Jünger auf einem Berg, gibt ihnen die letzten Anweisungen fürs Leben, weist sie darauf hin, dass sie auf die Erfüllung des Heiligen Geistes warten sollen, und währenddessen wird er sehend vor ihren Augen in den Himmel als Sohn Gottes aufgehoben. Seine Lebzeit und Wirkungszeit hier auf Erden dauerte circa 33 Jahre. Ungefähr 3 Jahre wirkte er als sichtbarer Messias in all den Wesen, wie wir es jetzt gesehen haben, mit seinen Jüngern in dieser Welt. Und so wurde er in den Himmel als Mittler für uns aufgenommen. Und jeder von uns hat bis heute die Gelegenheit, mit all dem, was uns beschäftigt, zu diesem Jesus zu kommen. Ihr Lieben, das ist Jesus Christus, der uns in der Bibel vor Augen gestellt wird. Wir stellten eben die Frage, Jesus Christus, wer ist er? Und wir sahen aus diesen Antworten, wer Jesus Christus ist. Doch gibt es noch etwas, was wir betrachten wollen. Es ist für uns überaus wesentlich und wichtig, dass ich persönlich für mich Jesus kenne. Und das ist unser dritter Punkt, den wir noch betrachten wollen. Kenne ich Jesus persönlich? Es nutzt den Menschen vielleicht nicht besonders viel, wenn er all das wissen wird, wer Jesus eigentlich ist, dass er gekommen ist auf diese Welt, die Menschen zu versöhnen mit Gott, dass er all das auf sich genommen hat, dass er gestorben ist, dass er das Evangelium verkündigt hat. Aber wenn wir in all dem Wissen persönlich keine Verbindung zu diesem Jesus herstellen, es wäre zu schade, in diesem Wissen einfach so unterzugehen. Jesus möchte mit uns persönlich, mit jedem von uns, eine persönliche Begegnung treffen. Und wenn wir sein Eigentum geworden sind, möchte Jesus mit uns ein persönliches Lebensverhältnis auf Dauer in Beständigkeit führen. In einem beständigen Gott dienen, unser bester Freund an unserer Seite sein. Jemand, dem wir alles darbringen, alles sagen und mit dem wir alles teilen können. Jemand, der uns im Kampf, wie wir das vorhin gesehen haben, des Lebens unterstützen zu können. Uns mit einem Rat und in der Tat zur Seite zu stehen. Nun, wer könnte Jesus für mich persönlich sein? Jesus ist oder kann für mich persönlich, wie Petrus es sagte, der Sohn Gottes sein. Jesus sagte, oder Petrus sagte es in Lukas 9, Vers 20, wie wir es gelesen haben. Lukas 9, Vers 20. Da antwortete Petrus und sprach: Du bist der Christus Gottes. Und wisst ihr, diese Überzeugung, die muss uns auch beseelen. Du bist Gottes Sohn, du bist für mich alles. Und mit dieser Aussage können wir Jesus Christus den Mittelpunkt in unserem Leben zuwenden. Wir können ihm ins Zentrum stellen, damit er uns leiten, führen und uns anleiten könnte. Jesus sollte das Zentrum unseres Lebens sein, der Mittelpunkt. Jesus ist der Mittler, wie wir es gesehen haben, zwischen uns und Gott. Lasst uns dazu 1. Timotheusbrief aufschlagen, Kapitel 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Also wurde Jesus Christus zum Mittler für uns Menschen. Jesus ist die einzigste Möglichkeit, durch die ich selig werden kann, wie wir es in Apostelgeschichte 4, Vers 12 gelesen haben. Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Jesus ist unser ewiges Leben. In Johannes Kapitel 3, Vers 36 lesen wir das. Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jesus ist unser ewiges Leben. Jesus ist das Lamm Gottes, das für uns die Sünden auf sich nahm. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Hier ruft Johannes aus, der Jesus sieht kommen, Johannes der Täufer. Vers 29, Johannes 1, Vers 29. Des anderen Tages sieht Johannes Jesus zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das ist das Lamm, auf dem die Sünde der Welt gelegt worden ist. Jesus ist der verheißene Messias. Im gleichen Kapitel Johannes 1, Vers 41. Johannes 1, Vers 41. Da findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, welches ist verdolmetscht der Gesalbte, nämlich Christus. Jesus Christus ist der Heiland, Erlöser, Retter der gesamten ganzen Welt. Wir schlagen dazu Matthäus 1, Vers 21, den zweiten Teil auf. Hier lesen wir: Denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Matthäus 1, Vers 21. Er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Er ist, wie wir gesehen haben, der Heiland und der Freund der Menschen, die am Verderben nahe sind. Wir lesen das sehr oft, dass er mit diesen Menschen, ich möchte uns nicht alle Schriftstellen hier vorlesen, verkehrte, die Sünder waren. Und Menschen, die sich für gerecht hielten, murrten darüber und sagten: Wenn er wüsste, wer diese Frau ist. Und der andere sagt: Wenn er wüsste, dass es ein Sünder ist, würde er mit ihm nicht verkehren, würde er nicht in sein Haus gehen. Aber Jesus nahm sich der Menschen an, an die gesehen haben, dass sie in ihrer Seele krank und leidend sind. Und er nahm sich solche Menschen an. Wir lesen in der Schrift, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist also der Weg, durch den wir selig werden können. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht, und er ist das Leben, das wir durch die Wiedergeburt bekommen. Ferner sagt Jesus, ich bin das Brot. Das Brot, das uns als Nahrung fürs geistliche Leben dient. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist. Jesus sagt ferner, ich bin der gute Hirte, der seine Schafe weidet. Jesus sagt auch noch, ich bin die Tür und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Jesus sagt, ich bin der rechte Weinstock. Ich bin der rechte Weinstock und ihr seid die Reben. Wer ist für mich persönlich Jesus? Kenne ich ihn als einen Retter, als eine Tür, als einen Weg? Kenne ich ihn als den Sohn Gottes? Ist er mein bester Freund in meinem geistlichen Leben? Ist Jesus derjenige, mit dem ich alles teilen kann, mit dem ich in einem Verhältnis wie mit einem Vater oder Mutter leben kann? Wer ist Jesus für mich? Paulus sagte einmal, lasst uns das uns auch nochmal aufschlagen, Philipper 1, Vers 21. Philipper 1, Vers 21. Paulus sagt hier, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Sieh, für Paulus stand irgendwie, nachdem er mit Jesus sich begegnet hat, stand Christus auf der ersten Stelle seines Lebens. Im Mittelpunkt all seiner Pläne, all seiner Entscheidungen und Überlegungen stand Jesus. Und ich kann mir vorstellen, nichts, was Paulus tat, wohin er ging, was er entschieden hat, wofür er sich entschieden hat, geschah, ohne dass er es mit seinem Jesus besprochen hat. Für Paulus stand es fest, Christus ist mein Leben. Er stellte sein Leben vollkommen und ganz Jesus zur Verfügung. Und er nahm ihn in sein Leben als den besten, teuersten und wertesten Freund auf. Ja, ihr Lieben, es ist tatsächlich so. Jesus kann für uns der Vater werden, zu dem wir in jeder Lage kommen dürfen. Und wenn wir mühselig, wenn wir beladen sind, wenn wir vielleicht in unserer verzweifelten Lage nicht wissen, wohin, dann haben wir einen, der uns immer versteht. Wir haben Jesus. Und wenn uns das Leben schwer fällt, wenn wir einen Fehlschlag erlitten haben, wenn wir gefallen sind, wenn wir vielleicht vom Satan übervorteilt und besiegt worden sind, wenn wir verlustig gegangen sind unserer geistlichen Tugenden, unserer Erlösung oder des Heils, dürfen wir es bei Jesus wieder finden. Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Und Jesus sagt gleichzeitig, wer zu mir kommt, den werde ich nie zurückstößen. Wer ist Jesus für mich? Kann ich mich an dieser Gemeinschaft, dieser süßen Gemeinschaft mit Jesus erfreuen? Kann ich wirklich von Herzen sagen, Jesus ist mein teuerster Freund in meinem Leben? Ich wünschte, dass Gott es in uns wirken könnte und diese Persönlichkeit Jesus, die wir heute betrachtet haben, in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, ins Zentrum, in die Wichtigkeit oder in die wichtigste Stelle unseres Lebens hineinversetzen. Jemand sagte, ein Leben, oder jemand sagte, nachdem er ein Leben mit Gott angefangen hat, Jesus ist mein bester Freund geworden. Und zurückblickend auf sein vergangenes Leben sagte er, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, weiterhin ein Leben ohne Jesus zu führen. Darum wünsche ich uns allen, dass wir diese Person, Jesus, auch in unserem Leben die richtige Stelle, den richtigen Platz bemessen möchten. Wir wollen dafür beten, dass Jesus auch in diesen Tagen, in diesen weiteren Stunden, die wir vor uns haben, im Mittelpunkt unserer Zusammenkunft hier stehen möchte. Wir haben schon betrachtet, dass ohne ihn alles vergeblich ist. Aber wenn er im Zentrum all dessen steht, was wir vorhaben, wird er seinen Segen geben und wirken können an unseren Herzen. Darum wollen wir auch für die Zukunft Jesus den wertesten Platz in unserer Mitte lassen, den ersten Platz, und ihm bitten, dass er nicht nur im Leben und in dieser Gemeinschaft hier den ersten Platz einnehmen möchte, sondern auch in meinem persönlichen Leben es sein möchte. Gott segne uns weiterhin. Amen.